Ja, ich bin heute ganz oldschool unterwegs, sitze hier, wie schon lange nicht mehr, mit Pilotenkopfhörern und meinem zweiten Podcast-Mikro, das ich je verwendet habe, noch gesponsert bei Christian, das jetzt aber schon viele prominente Gäste in der Hand gehalten haben.
Stimmt.
Janosch Dahm zum Beispiel und auch unser Hems-Pilot. Und ja.
Kommt immer wieder zurück zumindest. Das ist schon mal gut, dass das keiner behält und sagt, auch damit sind die Zoom-Meetings besser. Herrlich, ja. Schön.
Ja, ich habe extra mal ein Paket, schicke ich immer mit. Das heißt, die müssen das einfach nur ins Paket legen. Und das ist das Lustige, es ist immer noch das Paket vom Johannes Strobel. Also sein Paket wird quasi immer einfach wieder zugeklebt. Das hat jetzt auch bald schon die ganze Welt gesehen.
Ja, du bist also verantwortlich für die Verteilung sämtlicher...
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Da wird der eine oder andere meckern. Ja, das kriegen wir schon hin. So lange überleben die das auch nicht. Ist auch egal. Wir werden heute mal kunterbunt durch alles gehen, denn wir haben heute ja quasi kein richtiges Konzept, aber ein Thema, worüber wir definitiv gut diskutieren können. Du hast es schon in deiner Story bzw. in deinem Beitrag reingehauen. Und es ist mir heute tatsächlich auch aufgefallen, dass es interessant ist, wenn man mit Logo unterwegs ist, unter dem man fährt, oder halt auch mal komplett neutral als Retterview. Darüber reden wir gleich und vieles andere, was ihr uns noch geschrieben habt, nach dem Intro.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, aber es gibt gute Neuigkeiten. Und zwar sind wir ja am Dienstag in Nürnberg.
Ja, genau.
Da wollte ich dich noch fragen, ab wann ist das Hotel? Ist das von Dienstag auf Mittwoch oder von Montag auf Dienstag?
Klären wir das jetzt hier im Podcast? Ja, das klären wir, glaube ich, gleich nochmal, dann, wie das so ist. Ja, das sind so die Fragen, mit denen wir uns rumquälen. Während ihr euch mit Rettungsdienst beschäftigt, beschäftigen wir uns noch, wie wir uns betten und wann vor allen Dingen. Ja, ich glaube, oh Gott, egal. Wir sind ausverkauft.
Wir sind ausverkauft
auf dem Podcast-Festival in Nürnberg. Das wird super spannend, wenn wieder alle Plätze weg sind. Vor allem bin ich gespannt, ob die Reserviertplätze dann auch wieder schon besetzt werden von anderen und der Flori wieder irgendwo, nein, der Flori ist ja nicht dabei, aber der musste dann ja hinten sitzen. Und den Jurastudenten haben wir ja wieder getroffen dann, der uns da ja besucht hatte. Bin mal gespannt, wer jetzt wieder dabei ist oder ob es wirklich mal komplett neues Publikum ist, wen wir da treffen werden.
Ja, so die üblichen Verdächtigen wird man ja, denke ich, schon wieder sehen.
Ich
freue mich auf jeden Fall drauf. Das gibt so ein bisschen Konstanz.
Und, genau. Aber wir müssen unser Programm immer umstellen dafür. No.
Das stimmt.
Aber im Rettungsdienst wandelt sich ja jetzt auch so viel, da können wir einfach drüber reden. Und wir können auch sagen, dass das, was wir jetzt im Bayerischen Rundfunk machen da, nicht das ist, was auf unserer Retterview-Tour kommt, weil das ist ja ein Podcast-Festival, das ist ja nicht eine
genau.
Show.
Genau. Retterview-Podcast-Festival, sage ich schon. Das Retterview-Podcast-Festival, nee, die Retterview-Tour wird im Prinzip kein Podcast sein, genau.
Nein, das wird schon nur ein bisschen mehr. Und wir können, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, das haben wir schon letztes Mal gesagt, dass München ausverkauft ist, das haben wir überall schon verteilt. Aber so langsam füllen sich die Plätze auch in allen anderen Städten.
Ich glaube, das, was am schwächsten ist, ist Köln bis dato. Da hat man uns halt schon mal gesehen, ne?
Ja.
Aber wir werden da nochmal ausreichend ausführlich die Werbetrommel rühren.
Ja.
Und,
aber die Leute sind auch zu allem fähig, überall hinzufahren, weil das habe ich heute bemerkt. Übrigens, ich war auf dem ersten Blaulichttag in Rostock, der ehrenamtlich ausgetragen wurde, und da begrüßten mich Personen aus Göttingen. Die sind extra nur für diese kleine Blaulichtmeile, ja, die auch noch im Regen stattgefunden hat, im Nieselregen, extra hingefahren. Übrigens nicht, weil die Hansestadt Rostock so viel Werbung gemacht hat, das haben sie nämlich leider nicht, auch vor allen Dingen über Social Media nicht, sondern weil sie es über unsere Social Media Accounts gesehen haben, sind die einfach mal losgefahren und haben es geschafft, sowohl mich zu treffen, als auch eben sich mal Rostock anzugucken.
Ja. Vermutlich haben sie es mehr über deinen Account gesehen, also ich habe ja die Blaulichtmeile nicht beworben. Ich habe lediglich bewundert, also mich wundert es sowieso, was gerade in Rostock los ist. Da wird ja irgendwie gerade richtig aufgedreht. Aber ja. Ich habe aus der Ferne eure RTWs mit einem leicht, also das erste Mal, glaube ich, dass ich jetzt neidisch bin, dass es nicht mehr umgekehrt ist, dass der Christian, der muss sich jetzt nicht mehr verstecken mit dem Gerät, wo er jetzt unterwegs ist.
Ja.
Also da muss man wirklich sagen, Props an die Feuerwehr Rostock. Da hat man sich ja echt mal was gedacht. Hat man sich das Beste vom Besten geholt.
Ich habe auch gesagt, ich werde das erst bewundern, wenn sie wirklich dastehen und wenn sie wirklich so wie auf dem Reißbrett dann auch wirklich da. Das ist, es übertrifft schon einiges, ne? Aber auch hier wieder so der typische Rettungsdienstler, wie er eben so ist. Es kann nicht immer alles genug sein. Sofort wurde wieder irgendwie gemeckert. Das sie kam ja an, die RTWs dort, und die ersten durften sich das dann auch angucken und fing gleich wieder an zu merken, also das hätte ich jetzt anders gemacht. Und das so, anstatt einfach mal zu sagen, Freunde, wir haben einen Koffer-RTW, da drinnen können wir Walzer tanzen, so viel Platz ist da drinnen, wir haben eine hydraulische Trage, wir haben Rucksacksysteme, man hat sich da wirklich viel Gedanken gemacht um einiges. Ja, es wird Wehwehchen geben, dafür wurden ja auch erstmal 3 bestellt und nicht gleich die ganze Flotte ausgetauscht, aber also ich bin wirklich, ich freue mich richtig drauf, bin mit einem fetten Grinsen da rausgegangen, weil ich dann auch noch erfahren habe, dass wir sogar, also in unserer Wache, einen von diesen RTWs bekommen sollen. Und ich freue mich schon damit zu spielen und zu arbeiten.
Ich bin gespannt, ob das dann so kommt. Es ist ja, also das ist ja dann auch wieder, wenn man nur 3 RTWs holt, dann heimst sich wahrscheinlich, also ich kenne das eigentlich so, dass ich klassischerweise die Feuerwehr alles einheimsen würde. Auf jeder Wache einer. Deshalb bin ich mal gespannt, ob man sich da wirklich zu durchringt, einer Hilfsorganisation so ein schönes Fahrzeug zu überlassen. Die machen ja eh nur alles kaputt.
Ja, genau, die machen immer nur alles kaputt. Ich hätte auch eher gedacht, dass die Feuerwehr sich da dran bereichert, in Anführungsstrichen, mit dabei ist. Aber man hat sich hier entschieden, die HEOCs auszustatten damit. Und ich glaube, einmal die Feuerwehr. Also einer geht zur Feuerwehr und ich glaube, einer geht dann. 2 gehen unter die HEOCs. Und man wird aber trotzdem noch weiterhin am Fuhrpark arbeiten. Also auch hier wird man sagen, man nimmt ältere RTWs raus, nimmt dann die anderen RTWs, packt die auf die Wachen, wird noch einen von unseren, ich glaube, den Baby-NRW umbauen. Das ist bei uns auch ein Koffer-RTW, ein Tigis, um den dann auch in die Regelrettung zu packen. Also man merkt jetzt so langsam, man muss hier was machen. Das wurde jetzt auch gemacht und ich freue mich, wenn die dann hoffentlich mal schauen, Ende des Monats dann in den Dienst gehen, vielleicht Anfang des nächsten Monats. Werde ich auf jeden Fall ein bisschen berichten und zeigen und machen und tun, ja, wie so ein Ding geht.
Ja, ich bin gespannt.
Wird auch eine Umstellung sein, natürlich. Viel auch was da alles eingebaut ist. Irgendwie so eine Displays, wo man aber einbauen kann. Du redest mit deinem Fahrer über ein Mikrofon. No.
Ja.
Kennst du
was
das?
Du natürlich, nee, wir haben das tatsächlich nicht. Aber das ist bei diesen Fahrtechs so, die sind halt extrem robust und groß. Wir haben ja, ohne jetzt hier dem Ausbauer zu nahe treten zu wollen, so den günstigsten Ausbau, glaube ich, den du haben kannst. Das merkst du daran, wenn du in Köln, die Straßen sind nicht gut. Mhm. Und man schiebt es immer auf die Straßen. Du fährst mit unserem RTW darüber, du denkst, das ganze Ding fliegt hinten auseinander. Und dann fährst du einen Sonderbedarf-RTW von uns. Und der gleitet darüber hinweg, du hörst nichts. Und dann denke ich mir, okay, es gibt ja scheinbar trotz schlechter Straßenverhältnisse Stellschrauben, die ein Ausbauhersteller hat, um einen RTW bei gleichem Fahrgestell, also ein besseres Erlebnis für den Patienten als auch für die Besatzung zu schaffen. Mhm. Und da gehört Fahrtech aus meiner Sicht, ist da ganz vorne mit dabei. Und was du natürlich bemerken wirst, auf jeden Fall, das Fahrverhalten ist halt ganz anders. Ne? Ja,
Jeden Fall, das sind so rund 5 Tonnen. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil am 14.10. werden die Dinger ja richtig offiziell vorgestellt. Aber da jetzt die Feuerwehr Rostock die Dinger auch schon gepostet hat, fühlte ich mich dann auch befreit davon, von jeglicher Schuld, das auch mal machen zu dürfen. Also wie gesagt, wird ganz toll, wird ganz spannend, macht viel Spaß da hinten drin. Wir durften ein bisschen schon anfassen und rumprobieren und ich bin sehr gespannt, wie es dann im Einsatzdienst ist. Und ich war auch mal erstaunt, habe meinen Kollegen schon so ein paar Sachen gezeigt, so auf der Wache. Na, guck mal, so sieht's aus. Und da war wenig Gemeckere drin. Da war eher so, oh, da werden wir mal sehen. Oh, das ist ja toll. Ne? Also da Chapeau, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Da kamen die einen schon wieder an mit dem ausfahrbaren Trittbrett. Das wird als erstes kaputt gehen, weil das nicht rausfährt und so. Ich so, Leute, aber ich glaube, da sind auch schon einige Jahre vergangen, in dem viele, viele RTWs mit solchen ausfahrbaren Trittbrettern fahren. Ihr seidet nur immer gewohnt, dass da so eine schöne Trittbrett, also so ein Trittbrett statisch draußen ist. Ich fand es immer schade, weil das war immer so ein Bordsteinkiller. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also na gut, wenn man 60 RTWs holt, wird sicherlich irgendein RTW mit dem Trittbrett Probleme haben. Ja. Sonntagsmodelle gibt es immer oder Montagsmodelle. Aber ich habe jetzt außer einmal eigentlich nie erlebt, dass das Trittbrett, es gibt da manchmal so, also das Fahrzeug, das verdreckt ja auch. Und dann hast du dann irgendwie das Kontakte nicht mehr so wirklich schließen, dann fährt es aus, ein oder so. Das Probleme gibt es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass unser Hauptproblem war, dass wir ständig auf die Fresse fliegen, weil dieses Trittbrett nicht ausfährt.
Genau.
Und insofern sehe ich das eher unkritisch.
Mhm. Vor allen Dingen, worauf man so ein bisschen Fokus gelegt ist, auch dieses Rückenschone. Du rennst nicht mehr in den RTW rein, um C3, Bedomat und so weiter zu holen.
Habt ihr das schön am Außenfach?
Ja, schön. Du hast direkt neben der Eingangstür hast du so einen Außenbau, da kannst du rausziehen. Und dann hast du dann C3, Bedomat und die Rucksäcke übrigens, Rucksäcke in Rostock. Dann alles von außen, Schaufeltrage, Vakuummatratze, Tragestuhl und die Sauerstoffflaschen alle endlich von außen holbar. Dankeschön dafür. Das wird wirklich eine Erleichterung sein.
Ja, also ich bin ja sowieso absoluter Fahrtech-Fan. Ich bin ja mit Fahrtech quasi auch groß geworden. Also damals 2014 in Aachen hat man ja sehr, oder fährt man ja sehr viel Fahrtech. Mhm. Und du weißt ja noch, als wir hier in Aachen kurz, als wir beim Telelotz waren, sind wir kurz in so ein RTW. Du steigst in dieses Ding ein und es fühlt sich an nach Rettungswagen. Ja. So richtig, so stellst du dir einen Rettungswagen einfach genau vor.
Ich hoffe, dass die Außenwirkung zu den Leuten dann auch so ist, dass dann nicht mehr nur so ein Transporter kommt, ja, der einen da so mal mit und her fährt, sondern sie denken, oh Gott, was ist denn hier jetzt alles aufgefahren, um meinen Harnwegsinfekt jetzt hier zu behandeln?
Das würde ich jetzt, auf diesen Lerneffekt würde ich jetzt eher nicht setzen.
Mal gucken.
Aber ja, ist auf jeden Fall was Sinnvolles, auch obwohl es ein sehr aggressives Design ist, finde ich.
Ja, da hat man schon, ja, man hat eine Firma damit rangeholt, die sich da ein bisschen auslassen konnte. Manche nennen es Matchbox-Auto, sagen dazu, dass es so aussieht, aber es ist auf jeden Fall auffällig, ne? Hat überall RWS-Beleuchtung und ja, die Beklebung ist halt, ja, relativ bunt gehalten. Ne? Vorher war es ja diese Dresdner oder Essener Beklebung irgendwie, an der man sich ein bisschen orientiert hat im ersten Design. Jetzt hat man sich doch nochmal umentschieden und die ersten Autos fahren auch schon von der Feuerwehr mit dem Design rum. Es lässt sich aber ganz gut einbauen, ja, finde ich.
Hm. Ja.
Herrlich. Wollen wir mal reingucken, was unsere User so geschrieben haben?
Ja,
da gab es so ein paar Sachen. Und zwar wurde erstmal gefragt, wie immer, bezüglich Karrieresachen, die Susanne hat auf Instagram geschrieben, besteht die Möglichkeit, dass ihr Folge 3 zu den Möglichkeiten, in den Rettungsdienst zu kommen, erweitert, um auf die neuen Reformen einzugehen? Ich glaube, da gibt es so ein bisschen Missverständnisse. Also erstens gibt es noch keine richtige Reform im Rettungsdienst. Das waren ja nur Empfehlungen oder Statements. Wie man nachher eine Möglichkeit, also das mögliche Studium machen könnte, das steht ja eben noch aus. Wir wissen auch noch gar nicht, wie das realisiert wird. Was es aber schon gibt, ist das duale Studium des Notfallsanitäters. Das gibt es schon. Wie das nachher dann in den Bachelor-Master eingearbeitet wird, das werden wir noch sehen. Da können wir noch gar nicht viel sagen.
Ich meine, wir können grundsätzlich diese Folge nochmal aufnehmen, einfach um dem Ganzen vielleicht auch mit mehr Podcast-Erfahrung und mehr Mikro-Erfahrung das Ganze noch ein bisschen dynamischer zu gestalten.
Ein Remastering, aber, ja.
Ein Remastering, das können wir gerne machen. Ansonsten, genau. Ja, dann machen wir einfach, kein Problem.
Machen wir einfach mal nochmal. Ich meine, das ist jetzt auch über 2 Jahre... Ja, ungefähr über 2 Jahre her jetzt. Wir sind Folge 115 mittlerweile. Ansonsten wurde hier noch geschrieben, ich werde meinen Namen mal nicht nennen, weil sie hat jetzt nichts dazu geschrieben, ob wir es reinnehmen können. Hi ihr beiden, ich höre euren Podcast erst seit kurzem, sie ist bei Folge 36. Ich möchte euch gerne mitteilen, dass euer Podcast bislang zu dieser Folge arg hilfreich für mich gewesen ist. Ich bin Betriebssanitäterin in Hamburg, hatte im Januar 2023 einen Verstorbenen, im Februar dann eine fehlgeschlagene Reanimation. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass bei 25 bis 30 Mitarbeitern, ist also Betriebssanitäterin, 7 Tage, 12 Stunden, jeden Tag einen verschiedenen Dienst, das Ganze eben zu einer Reanimation führt. Hut ab, dass ihr da täglich um Leben kämpft. Ich bin froh, dass dies bislang nur bei den 2 großen Einsätzen geblieben ist bei mir. Ich hatte totale Angst und Panik, dass sowas in so einer kurzen Zeit erneut passiert. Habe eine super Therapeutin gehabt, nur nichts hat so richtig geholfen. Durch euren Podcast und die Erfahrungen und Einsätze und Fachwissen, welches ihr teilt, fällt es mir leichter, meinen Job wieder mit vollem Herzblut zu machen. Ihr macht das klasse, macht bitte weiter so. Mein Job macht endlich wieder Spaß, dank euch. Ich gehe gerne auch wieder mit anderen Gedanken ran. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, wir sind dann auch die Therapeuten hier mittlerweile. Nee, freut mich wirklich. Also erstmal schade, dass du die Erfahrung so kurz machen musstest. Ja, wir können dich beruhigen, dass du im Rettungsdienst Gott sei Dank auch nicht jeden Tag ums Leben kämpfst. Ja, das wäre dann auch sehr belastend. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in Köln so ist, wie oft du um das Leben anderer kämpfst.
Ja. Ich habe da letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, der Vollzeit fährt, weil ich bin ja ein bisschen verzerrt. Ich fahre ja nicht Vollzeit. Aber ich habe mit einem Kollegen drüber gesprochen, der Vollzeit, und dann meine ich, wann war denn so deine letzte Reha, nicht irgendwie tot aufgefunden, nicht mehr angefangen, sondern deine letzte Reanimation, wo es wirklich, wirklich darum ging, dass man vielleicht noch den Unterschied macht auf der Straße. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, seine Reha war tatsächlich mit mir, die war im Januar, also nur mal zur Info, wo wir jetzt sind, da war die erste Reha, wo man wieder so richtig reanimiert hat und die letzte, wo man wirklich bis ins Krankenhaus gekommen ist, was ja immer noch nicht bedeutet, dass der Patient nicht einen Tag später tot ist auf Intensiv, die ist im letzten Jahr gewesen. Und das war echt ein Kracher. Also gut, die Patienten werden immer gesünder scheinbar, aber ja, man beschäftigt sich dann und trotzdem steigen die Einsatzzahlen, das muss man auch wissen. Ne? Also ich glaube, das wäre mal eine interessante Statistik. Die High-Code-Einsätze, die werden nicht steigen.
Meine letzte Reha war ja letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge schon darüber erzählt hatte. Reha unerfolgreich. Wir sind zu jemandem gekommen, da hieß es nur Kreislaufdys. Und eigentlich wurde aber wohl gemeldet, laut dem Melder, dass der Patient Luftnot hat. Wir haben ihn aufgefunden, hat mit uns geredet, war komplett im Glas, kaltschweißig, zentralisiert, also peripher kein Puls mehr tastbar. Die Lunge hat auf allen Ebenen gebrodelt, also grobblasig, das heißt Lungenödem wahrscheinlich, mit kardialer, also kardiales Lungenödem, das heißt dementsprechend Notarzt nachbestellt, Sauerstoff noch rangeholt, Notarzt war dann irgendwann da, Zugang war schon gelegt, CPAP hat er gar nicht akzeptiert, laut SAA müssten wir mit CPAP dann auch anfangen und 12-Kanal-EKG-IV-Zugang und dann geht man nachher in Phoresis und in Nitro oder mit Nitro drauf, wenn die Kontraindikationen nicht gegeben sind, haben wir mit Nitro schon angefangen, Furo haben wir schon aufgezogen. So, jetzt war es dann so, der Notarzt kam rein, Furo haben wir reingegeben, der Patient hat sich nicht beruhigt, er wurde immer nervöser, die Sättigung 76, er wollte auch die Maske einfach nicht aufsetzen, die normale Sauerstoffmaske, weil er einfach dachte, er kriegt keine Luft darüber. Als ich dann noch runter bin, Transport vorbereiten, damit wir ihn in ein besseres Umfeld, weil das Umfeld war jetzt auch nicht schön für ihn, bringen konnten, hieß es plötzlich, bring mal bitte Beatmungskoffer mit und Beatmungsbeutel. Und dann wusstest du schon, oben findet eine Reha statt. 1,5 Stunden haben wir reanimiert, versucht, defibrilliert. Du hast nach der Intubation so viel Wasser aus der Lunge rausgezogen, also so viel Wasser abgesaugt. Wir kamen einfach nicht hinterher. Du hast immer beatmet, reanimiert die ganze Zeit. Du kamst nicht und irgendwann mussten wir es aufgeben. Er hat einfach über 3 Stunden mit diesen Symptomen gewartet, bis er einen Rettungswagen gerufen hat.
War das ein COPDist?
Nein, er war zwar Starkraucher, aber kein COPDist. Genau.
Ne? Müsste man nochmal die Leitlinien schauen. Ich glaube, die Prognose ist sowieso, also wenn du aufgrund von Atmung, glaube ich, reanimationspflichtig wirst, dann ist deine Prognose sowieso grundsätzlich schlecht. Aber das meine ich halt, das war dann sicherlich auch mal wieder so eine Reha, aber meine letzte Reha, wo wir wirklich ins Krankenhaus gefahren sind, trotzdem haben wir am nächsten Tag die Info bekommen, ja, wurde direkt wieder reanimationspflichtig und dann wurde eingestellt. Also
nach dem 12-Kanal-EKG könnte es, also war es wahrscheinlich auch kardiales Geschehen, war nicht durch die Atmung selbst, ne? Das Lungenödem entstand durch eine kardiale, also Linksherzinsuffizienz wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ne? Genau, dementsprechend da wieder kardial. Aber ja, war krass, erst hast du mit ihm noch geredet, fast noch gescherzt, weil ich ihm immer gesagt habe, genervt hat, setz bitte die Maske auf, ich werde dich die ganze Zeit damit nerven, dass du die immer wieder aufsetzt. Ja, ja, mach mal, dafür bist du ja da. Und nachher redest du nicht mehr mit dem, ne? Also, aber das ist eine Seltenheit, wie du schon sagtest. Ne?
Ja, das ist wirklich, das hat man mal, hatte ich auch schon. Genau die gleiche Geschichte, aber das ist jetzt auch nicht alltäglich. Und ich muss jetzt sagen, ich werde langsam so alt und weise in Anführungsstrichen, aber ich habe jetzt den Spruch gesehen, da habe ich mich so ein bisschen drüber geärgert, was ist das Schlimmste, was du, wo fährst du im Rettungsdienst, was ist das Schlimmste, was du je gesehen hast? Mein Gehalt jeden Monat.
Ja, genau.
Ist ja so ein Witz und dann denke ich mir, da vielleicht kommt dann so diese deutsche Querulant durch, naja, eigentlich schon irgendwie diskreditierend, keine Ahnung, was weiß ich, ein totes Kind zu vergleichen mit meinem Gehalt. Also sicherlich ist das nicht das Schlimmste, was man jeden Monat sieht. Und ich weiß, dass das anders gemeint ist, aber ich habe das dann so gesehen, dachte mir, naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob man jetzt so einen Witz feiern sollte. Ich habe jetzt auch mit den Notfazilitäter-Schülern da letzte oder vor 3 Wochen, wo ich dann unterrichtet habe, da merkt man ja auch, da muss man sich ja ganz anders geben. Da muss man Dinge ja erwachsen betrachten. Da ich habe denen gesagt, so Dinge erzählt, keine Ahnung, die würde ich jetzt wohl nicht machen. Aber das musst du halt, du musst überkorrekt sein. Da muss man halt auch sich mit solchen Themen, dann fängt man halt so nachzudenken, okay, ist das jetzt ein Bild, das man nach außen transportieren möchte?
Ja.
Aber anderes Thema.
Es ist ja bei uns auch so, wir kriegen jetzt auf unserer Wache ja unsere erste Azubine und da müssen wir die Kollegen jetzt auch so ein bisschen drauf einstimmen, dass sie da halt nicht die ganze Zeit mit Gram und Meckern, das, was wir ja damals in unseren ersten Folgen betitelt haben, ne, unsere Alten, die dann immer sagen, oh, alles doof, alles kacke, das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Azubis motivieren und vor allen Dingen dazu bringen, dass sie sich eben an ihre Schemata, alles, was sie so lernen in der Schule, auch wirklich ordentlich durchziehen, auch wenn der Fall halt erstmal nicht gerade sehr dramatisch erscheint. Ne? Aber da muss man halt einige Sachen auch weglassen, weil man merkt es immer wieder bei den Azubis, die stumpfen sehr, sehr schnell ab und werden dann auch frustriert und das wollen wir nicht.
Ja, bei uns hat jetzt ein Praxisanleiter da ein sehr gutes Konzept geschrieben. Kann ich dir gerne weiterleiten, wenn du möchtest. Mhm. Aber da ist ganz klar festgelegt, was Azubis in welchem Lehrjahr tun sollen.
Ja.
Und das gibt zum Beispiel, bei ihm wird kein, also laut diesem Konzept wird kein Azubi im ersten Lehrjahr irgendeinen Einsatz führen, alleine abarbeiten, irgendwie auf Protokollen unterschreiben, Protokoll und so weiter nutzen, wird nicht gemacht. Praxis ist so, Azubi, ah ja super, zeigen wir dir alles mal. Und nach 3 Monaten, ach weißt du was, ich habe selbst keinen Bock hinten zu setzen, kann der Azubi alles machen.
Ja.
Und das soll eben dadurch vermieden werden. Also es baut quasi sukzessive auf, dass die im dritten Lehrjahr dann wirklich langsam herangeführt werden, immer wieder neue Aufgabenbereiche zugeteilt bekommen und das gipfelt dann im dritten Lehrjahr. Und das finde ich tatsächlich so sehr sinnvoll. Also man muss sich da schon viele Gedanken machen. Sonst, ja, wie du schon sagst, dann kriegen die zu schnell auch zu viel Oberwasser.
Ja, genau. Richtig.
Und rennen da so rum wie der Fasan vom Dienst. Und da muss man die direkt wieder einnorden.
Ist so. Den Simon, den habt ihr ja schon mal kennengelernt damals. Auch so Azubi bei der Feuerwehr. Auch im ersten Lehrjahr. Also irgendwann war der so, oh, ich will mehr machen, die lassen mich aber nicht mehr machen. Das ist doof und alles doof. Und das würde ich alles schon schaffen. Und dann merkt er doch wieder seine Grenzen. Dann im zweiten Lehrjahr, jetzt darf er mehr. Ne? Jetzt ist er im dritten Lehrjahr und jetzt geht's ja so richtig an die. Jetzt lassen sie ihm auch wirklich am Patienten auch mal selbstständig arbeiten. Natürlich unter Beobachtung und Anleitung und alles. Aber das baut sich halt auf, ne, Leute. Und da steckt ein Konzept hinter, hat auch einen sehr guten Praxisanleiter, der ihn da sehr gut begleitet. Aber ja, die denken immer alles, sie können. Also ich bin sehr gespannt, wie das eben bei unserer Azubine dann ist, wenn sie das erste Mal auftrifft und die ersten Einsätze so sieht. Gespannt, wann diese Phasen kommen.
Man muss sich ja auch noch auf irgendetwas freuen. Man muss denen ja irgendeine Perspektive geben. Wir haben Azubis gehabt, da war das nicht so. Zweites Lehrjahr, also das war noch beim alten Arbeitgeber, zweites Lehrjahr wurden die schon quasi als Zweite eingesetzt. Und die kamen aus der Ausbildung. Ey, und du dachtest, die haben schon 30 Jahre Rettungsdienst gefahren, so abgefuckt waren die. Und deshalb muss man muss die halt einfach heiß halten.
Ja, ne? Da kommt immer noch was, glaub mir, da kommt noch was, ja. Nächste Frage mal wieder. Jetzt wird's spannend, da sind sehr, sehr viele Fragen drin, die wir, glaube ich, nach und nach abarbeiten. Ich habe mal ein paar Fragen bezüglich der Seerettung auf Kreuzfahrtschiffen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht oft retten auf dem Kreuzfahrtschiff. Mal gucken, was wir so beantworten können. Ab und zu müssen wir da auch mal rauffahren. Da war jemand nämlich von Kiel nach Oslo auf einem Schiff unterwegs, auf einem norwegischen Anbieter. Wie wird die medizinische Versorgung an Bord gewährleistet? Gibt es bei Kreuzfahrtschiffen speziell geschulte Mitarbeiter, sogar Rettungssanitäter der NFS, die mit an Bord sind? Ist das natürlich international einheitlich geregelt mit, da müssten wir uns jemanden fast einladen. Wie läuft da die Rettung ab? Zum Beispiel hatte mein Schiff den Hubschrauberlandeplatz, ersetzt einen Rettungshubschrauber quasi ein RTW und fliegt den Patienten dann in ein tatsächliches Krankenhaus. Machen das alle RTHs? Das ist eigentlich eine Frage. Und werdet ihr an Land auch in irgendeiner Form mit dem RTW in die Seerettung involviert? Rostock-Warnemünde zum Beispiel hat ja auch einen Anlaufpunkt für Kreuzfahrtschiffen. Genau. Wird sich über die Antwort freuen. Die Anne hat das gefragt. So, abarbeiten. Wie ist die medizinische Versorgung an Bord? Da gibt es einen Schiffsarzt tatsächlich. Und ein richtiges Krankenhaus mit auch Krankenschwester oder Krankenpfleger. Und da können auch NFS arbeiten. Ne? Sind ja auch befähigt dazu, den Arzt zu assistieren dort. Funktioniert auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ein RTW oder beziehungsweise eine Rettungscrew meistens mit drauf sind. Da sind viele Mitarbeiter geschult, da wird runtergetragen. Und wenn du das nicht weißt, hast du Gott sei Dank noch nie das Schiffskrankenhaus besuchen müssen.
Ja, genau. Also so kenne ich das auch. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wäre jetzt das Logischste. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, einen Infekt hat oder so, dann wird er natürlich vor Ort betreut. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wenn man 2 Seetage hat, im dritten Tag, okay, wenn das sich bis dahin nicht verbessert oder verschlimmert, dann wird man den vor Ort vermutlich am Hafen dem Rettungsdienst beziehungsweise irgendeiner stationären gesundheitlichen Einrichtung übergeben. Wenn es jetzt akut ist, dann wird man sicherlich schauen, dass man den evakuiert mit mittels Hubschrauber, wenn man nicht innerhalb von, keine Ahnung, gerade an der Küste lang fährt oder mal kurz ranfahren könnte rechts. Ja. Aber ja,
auch die das Regel ist nicht immer ist so einfach, an die Küste ranzufahren, weil du brauchst dann aber natürlich einen Hafen, der so ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel tragen kann. Genau, an Land ist es so, dass wir tatsächlich als RTW-Crew kommen. Wir gehen auch rauf in das Krankenhaus rein. Das wird dann auch übergeben mit Trage. Da helfen uns die Kollegen auch mal. Kommst nicht über jede Brücke mit einer Trage rüber. Die haben aber ihre Methoden, die haben Arzt, die haben wirklich alles da. Die können sogar kleine chirurgische Eingriffe teilweise machen, wie nähen oder Pflastern kleben. Aber generell, genau wie du schon sagtest, wird einiges dort versorgt, wenn es dann eben nicht anders geht. Ja, dann kommt ein Hubschrauber, entweder landet er auf so einem Dachlandeplatz. Das kann auch übrigens nicht jeder Hubschrauber offshore einfach mal retten. Na, da gibt es zum Beispiel bei uns Nordic Rescue, Baltic Rescue, die das dann können. Nicht alle Hubschrauber können abwinschen, also ein Seil runterlassen und da jemanden abholen. holen. Müsst mal auf TikTok vielleicht gucken, da gibt es auch manchmal so eine Seerette oder auch auf YouTube so eine Seerettungsvideos, wo dann auch eine Durchsage kommt, dass die Leute bitte jetzt nicht, gerade nachts, nicht auf den Balkon gehen sollen vom Kreuzfahrtschiff, bitte kein Blitzlicht benutzen sollen oder ähnliches oder mit einer Taschenlampe rumleuchten, denn jetzt kommt ein Rettungshubschrauber. Das zieht die Leute natürlich trotzdem auf die Balkone, aber dort wird dann eben auch mit gerettet, gerade ACS und sowas, alles wird definitiv runtergerettet. Ne? Und einer fragte auch mal, wie ist es denn, wenn jetzt jemand verstirbt auf dem Schiff und das auf hoher See, sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Containerschiff.
Direkt Seebestattung.
Gibt es auch. Ja, gibt es auch. Aber ansonsten haben die auch ein Kühllager drauf. Ne? Es gibt tatsächlich auch ein Kühllager, wo auch Leichnam dann eingetütet werden und dann erstmal dort verbracht werden, bis sie dann eben weiterhin übergeben werden.
Na, das ist hoffentlich ja nie voll.
Nee, da ist es eigentlich nie voll, aber
nee, da ist immer es gut ist zu tun.
Möglich. Ne? Genau, also da ist auf jeden Fall immer kühler, kannst du jemanden zum Kühlen reinstellen, ja. Das war es eigentlich auch schon von den Fragen her, alles andere können wir gar nicht. Ja.
Ich habe eine coole Sache gesehen bei Berliner Retterherz, der fährt ja in Berlin,
ja.
Ist ja eine Icke und eine Icke. Die haben jetzt dort, das finde ich sehr sinnvoll, so ein System, die haben ja digitale Berichterfassung. Und die bekommen jetzt quasi bei hochkritischen Einsätzen bekommen die Push-Nachrichten aufs Tablet, wo dann zum Beispiel draufsteht, Notfall, Reha, eine Straße weiter. Und das ist, finde ich, sehr sinnvoll, um trotz der Tatsache, dass ein RTW mal einen Status zieht und vielleicht gerade ein Päuschen macht oder sich selbst genehmigt oder das NEF gerade nur schreibt, aber noch sich noch nicht freigedrückt hat, eine gute Möglichkeit für den Patienten, noch schnell Besatzungen zu aktivieren, die jetzt für das Einsatzleitsystem nicht sichtbar sind oder dies nicht in den Vorschlag bringen würde. Und das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr cool.
Das fand ich in wieder mal Wien, ne? Wo die eben auch immer ein Funkgerät dabei hatten und den Funk direkt mitgehört haben. Auch wenn sie zum Beispiel noch auf 8 stehen an der Klinik, vielleicht noch ein Käffchen trinken, dann noch was nachbereiten, wo konnten die ja immer mithören, was los ist. Und wenn dann ein schwerer Unfall irgendwie in der Nähe war und die hörten das, dann haben die sich auch freigemeldet oder haben auch mal durchgefunkt, der RTW 1 wäre frei und wir könnten da hinfahren. Dann muss die Leitstelle mitentscheiden. Aber das ist doch eine super Sache. Und das auch über Push-Benachrichtigung in der Berliner Rettung, das müssten wir uns nochmal, glaube ich, persönlich sogar angucken. Fände ich gar nicht so
0-1 für Wien.
Ja, 0-1 für Wien, ja. Nee, eine coole Sache auf jeden Fall. Genau. Hast du jetzt noch Einsätze erlebt in letzter Zeit, wo du sagst, du hast ja so viel gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man da noch dazu kam. Bei mir war wieder mal so klassischer, ich lasse dir mal so ein bisschen Zeit erzählen ein. Es hieß, die Einsatzmeldung war C2 und Cannabiskonsum, also Alkohol- und Cannabiskonsum bei einer 15-jährigen Betreuerin möchte, dass untersucht wird zur rechtlichen Abklärung. Da ploppt ihr erstmal so auf, okay, da sitzt jetzt ein Mädel, die hat jetzt Cannabis geraucht und die hat Alkohol getrunken und sitzt jetzt einfach da und die Betreuerin möchte einfach nur, dass wir mal einen Blutdruck messen und Puls messen. So sind wir auch erstmal rangegangen, so wurden wir fast auch schon empfangen, bis wir dann in dieses Zimmer reingingen und die Patientin halt komplett, also erstmal nur durch Schmerzreiz erweckbar, im Bett alles vollgereiert, ne? Alles erbrochen, es lag alles rum, es roch nach saurer Kirsche und Magensäure, also man kann sich den Geruch schon gut vorstellen, dass da gleich mal so eine FFP2-Maske zum Einsatz kam, damit die Gerüche noch erträglich waren und man da wirklich gesagt, okay, Freunde, das ist hier nicht nur eine Untersuchung zur rechtlichen Abklärung, das gehört ab in die Kinderklinik, dementsprechend haben wir Zugang, VEL, ab ins Auto und ab in die Klinik. Wir haben sie da nicht mal rausbekommen, weil es war alles zugemüllt und haben uns dann irgendwann entschieden, einfach nur dieses durchtränkte Laken zu nehmen, sie damit irgendwie rauszuziehen aufs Tragetuch und dann, und es tut mir so wirklich leid für die Klinik, aber einfach mit diesen Laken dann in die Klinik gebracht, auf die Kinderintensivstation, um sie dahin weiter zu betreuen. Und dann haben wir uns noch dreimal entschuldigt, dass sie jetzt mit dem Erbrochenen hier noch leben müssen, aber unsere Trage und das Tragetuch konnten wir auch alles schön abwischen noch. Ne? Und so mit einer VEL hat sie sich dann auch mittlerweile wieder besser gefühlt und hat dann gesagt, ja, fahrt mich mal in die Klinik, ist auch gemütlich da, da sind alle nett, da gibt's was zu essen. Sie wurde wieder
das hört man natürlich gern als Klinik.
Natürlich, ne? Vor allem bei der Frage, wie viel hast du getrunken? Okay, da hieß es dann 700 Milliliter hier saure Kirsche, aber beim Cannabis, das wollte sie uns nicht erzählen. Ja, finde ich jetzt auch nicht so doll. Und vor allen Dingen Mischkonsum mit wahrscheinlich mindestens 4 Tüten Cannabis, ne? Also das ist schon eine tolle Sache. Freunde, sowas zu mischen ist gefährlich.
Mischkonsum, saure Kirsche, Cannabis, oder?
Ja, genau, so nach dem Motto, ne? Sowas ist gefährlich. Manche sagen auch, Mensch, also Gott, ist das lebensgefährlich? Wir können jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, nein, das ist nicht gefährlich, aber es verstärkt auf jeden Fall die Wirkung von Alkohol, Cannabis, ne? Ihr habt ein größeres Rauschgefühl davon, vom Alkohol, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Tachykardien können vorkommen, gerade durch Cannabiskonsum und generell, ne, unter 18 sowieso nicht zu empfehlen, Mischkonsum nicht zu empfehlen. Und übrigens, Cannabis immer noch illegale Droge. Ja, solange das nicht raus ist, habt ihr damit nichts am Hut, hoffentlich.
Womit wir jetzt aber was am Hut haben, ist einer kleinen Werbepause. Was eine Überleitung.
Kaffee holen, ja.
Ja, bis gleich. Beck, mir sind jetzt ein paar Einsätze eingefallen tatsächlich, beziehungsweise einfach nur meine letzten Dienste. Weil wir hatten letztens einen Dienst, da sind wir, glaube ich, sechs Einsätze gefahren. Und es war wirklich so, dass, wenn wir einfach nicht gekommen wären, dann wäre kein Patient gestorben, keiner hätte sich irgendwie verschlechtert. Also es war, weil jetzt, wenn man so die Qualität der Einsätze betrachten möchte, war es, ja, es fing an mit TBC. Hm. Und dann kam ein fußläufiger Patient raus, mit Verdacht auf Tuberkulose, schon Tasche gepackt und alles aus einem Asylheim. Und dann KTW-Transportschein. Dann haben wir zu denen dort gesagt, okay, wissen Sie was, da kommt ein KTW, tschüss. Dann kam ein KTW und so ging das dann den ganzen Tag. Dann einmal, ich habe ein Teledin genommen und habe jetzt mich erbrochen. Ja, ist leider eine Nebenwirkung, kann passieren. Was sollen wir jetzt tun?
Genau.
Dann auch wieder gefahren. Dann irgendwie ja hier AZ-Verschlechterung, hat einen roten Ausschlag seit Samstag. Das war montags der Dienst. Okay, können wir jetzt auch nichts machen, irgendwelche Daten, Arztbriefe? Nee, gar nichts. Ist nur die Mutter, die man pflegt, aber sonst hat man halt gar nichts. Dann haben wir uns irgendwie von einem Impfpass den Namen angeschrieben. War sie im Krankenhaus? Nee, war seit Jahren nicht mehr im Krankenhaus. Nee. Fährst ins Krankenhaus, war erst vor einer Woche da. Okay.
Ja, auch das,
und
ja.
Also wir haben wirklich, wenn wir transportiert haben, dann war es ein reiner Krankentransport, den wir gemacht haben. Auch ein Pfleger, der anrief, ja, der Patient hatte eine Lungenentzündung vor 2 Wochen und hatte eine Sättigung von bei COPD von 93 und dann ist die Sättigung abgefallen auf 85 und dann hat er direkt angerufen. Ja, was sollen wir sagen? Wir kamen dahin, es war ein Messfehler.
Ja.
Sättigung war konstant unter Raumluft. Bei einem COPDisten Zustand nach Lungenentzündung. Die ganze Zeit bei 93. Also ein Top-Wert.
Ja, genau.
Ja, letztlich hat er so ein bisschen dann aber gebrodelt. So meinte, ja, könnte besser sein. Dann haben wir dann auch fürs Protokoll einfach nur transportiert. Aber es ist, was soll ich dir sagen? Also kein Patient hätte sich verschlechtert, wenn wir ihn nicht transportiert hätten.
Ja, und ich finde es auch immer toll, wenn Patienten dann immer auch in den RTW einsteigen und auch fast schon wieder aussteigen und auch noch sagen, nee, ich will nur sitzen und wie jetzt ein Rollstuhl hier in der Klinik, ist ja das Mindeste. Nee, ich würde jetzt auch reingehen wollen. Da kann ich mir den Spruch auch nicht verkneifen, tut mir leid, aber ein Taxi hätte das jetzt auch gemacht, ne? Das hätten sie.
Oh,
das Taxi, ja. Er hat es wieder erwähnt, aber ja, es ist auch so. Ist das so, ne? Auch eine Patientin hat gerade, wie heißt es denn, Laparoskopie gehabt. Also 2 Einstiche, um den Darm einfach mal zu untersuchen. Jetzt hat sich um den Einstich ein bisschen Hämatom gebildet, ne? So ein bisschen Blaufärbung. Sie nimmt kein Blutverdünner. Nee, war nicht mal so. Und hatte sich jetzt Sorgen gemacht, einfach weil er sich so ein Knubbel gebildet hat, so ein bisschen, ne, drunter. Und generell will sie das mal abgeklärt haben hier vor Ort. Und das geht nicht. Und dann kam der Vater auch noch, ich fahre so jetzt in die Klinik. Warum sind wir hier? Ja, wir gehen dann wieder, ne? Ja, ich möchte auch keine Schmerzmedikation, weil das eine ist ein Antiepileptikum, das wollte ich nicht, Pregabalin. Ah, ist nicht nur ein Antiepileptikum, ne? Das ist auch ein, neuropathisches Schmerzmittel, egal. Sie hat alles, auf jeden Fall alles abgelehnt und jetzt muss es der Rettungsdienst richten, war auch wieder komplett nonsinnig. So viel übrigens zum Thema, wir retten jeden Tag ihr Leben, ne?
Nonsinnig.
Ja, das war wirklich, fand ich total nonsinnig.
Also,
für Vor-Ort-Untersuchungen hier.
Man merkt schon, man entwickelt sich immer weiter zum Gesundheitsdienstleister, zumindest in der Großstadt. Irgendwie scheinen die Leute das auch anzunehmen. Schwierig.
Raus. Du hast dich ein bisschen aufgeregt wieder.
Ja, ich habe mich erstmal nicht aufgeregt. Ich habe eigentlich erstmal was Positives gemacht.
Ja, genau. Und dann hast du dich aber aufgeregt in den Kommentaren.
Dann habe ich mich über Unwissenheit aufgeregt. Ja. Ich habe einfach nur einen Beitrag darüber gemacht. Ich hatte mal einen Beitrag übrigens gemacht vor 3 Jahren. Da so sind wir in Kontakt gekommen, weißt du noch?
Ja.
Wo ich meinte, die Johanniter sind so toll und bla 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 bla
ja,
bla bla.
So.
Und alle so, ja, ich bin auch bei den Johannitern. Ja, beim DRK das Gleiche, bla bla bla. Und jetzt habe ich halt einen Beitrag gemacht und gesagt, ich fühle mich sehr wohl bei dem privaten Leistungserbringer und ich kann diese mehr von den bösen Privaten, die kann ich so nicht bestätigen. Und ich habe, man sieht auf meinem Brust das Falk-Logo. Ich habe an einer Stelle gesehen, dass ich jetzt bei Falk bin. Ich habe jetzt aber nicht mich ausschließlich auf Falk bezogen. Und,
was heißt mehr bei euch? Ist einfach so diese, den Shitstorm oder was heißt mehr? Das Meckern?
Die Mär.
Mär.
Das Märchen.
Ach so.
Ein Märchen ist ja quasi eine kurze Mär. Und die Sage von den bösen Privaten.
Ah, okay.
Und genau, dann las ich da so Kommentare. Einige meinten, ja, endlich sagst du es mal, danke, danke. Und dann kamen schon so die ersten, erstmal Werbung, Fragezeichen, Werbung für den neuen Arbeitgeber. Und ich schaue mir dann die Profile immer an, dann siehst du, okay, die sind bei der anderen Hilfsorganisation, scheinbar neidisch, dass man jetzt zu ihrer Organisation nichts Positives sagt, wo ich mir dann dachte, okay, hier wird schon wieder mit zweierlei Maß gemessen. Wenn ich was sage, die Johanniter sind toll, dann ist es, oh mein Gott, aus Liebe zum Leben, ja stimmt, hast du recht. Wenn ich sage, Falk ist toll oder private Leistungserbringer sind toll, dann ist es Werbung. Und das ist dann wieder so, weiß ich nicht, also Werbung ist es, wenn mich der Arbeitgeber beauftragen würde, Content zu produzieren oder wenn es ein Agreement gäbe, dass ich das tue, also in Form von Werbung tätig werde. Ich glaube, du hast ja mit den Johannitern ein Agreement und deshalb liest man bei dir ja entsprechend in Kooperation mit der Johanniter Unfallhilfe.
Aufgrund dieser, um diesen Kommentaren zuvorzukommen und gleich zu sagen, hey Freunde. Also,
aber so ist es ja auch richtig, ja, genau. Ja,
falls
aber
auch
ich kann mich ja
sind.
Als freier Mensch dazu entscheiden, zu sagen, ich bin gerade irgendwo zufrieden und teile das jetzt. Ja, ohne dass jetzt mein Chef zu mir kommt und sagt, Luis, sag mal, du bist zufrieden. Das wird er auch niemals tun. So, und darüber rege ich mich dann auf, dass das erstmal Quatsch ist. Dieses Werbung ist keine Werbung, ist einfach nur meine Meinung zu dem Thema. Und dann fängt ja immer diese Diskussion an. Ja, das erste Argument ist immer Bevölkerungsschutz. Ich meine, da haben wir uns ja schon ewig drüber ausgelassen. Private könnten keinen Bevölkerungsschutz, wo ich mir denke, genau. Das ist auch falsch. Private könnten Bevölkerungsschutz machen. Wird es halt sehr, sehr teuer, weil man müsste halt mindestens 450 Euro Kräfte einstellen, die hauptberuflich im Katzschutz sind. Ich finde hauptberuflicher Katastrophenschutz klingt schon wieder sehr fein, aber Ehrenamt, FSJ, BFD dürfen Private alles nicht machen, also müssten sie es quasi richtig machen, in Anführungsstrichen.
Richtig.
Also mit vernünftiger Bezahlung, Teilzeitmodellen etc. Und das würde halt zu teuer werden. Also auch das ist einfach Schwachsinn. Dann kommt das nächste Argument immer Kommunalisierung. Kann ich auch nicht mehr hören. Kommunalisierung ist nicht die Lösung für alle Probleme. Es gibt genügend Kommunen, wo man sich voll darüber auslässt, dass es kommunalisiert ist. Es wäre ein Abhörbetrieb und keine Ahnung. Letztens habe ich gehört, Rettungsdienst ist nur kostendeckend. Obwohl es kommunalisiert ist, fließt da kein Geld rein. Also auch das ist nicht so das Ende der Fahnenstange. Man muss sich immer überlegen, und das geht mir so auf den Keks, dass dazu kein Rettungsdienstler in der Lage ist, einfach mal selbst zu reflektieren.
Am geilsten war irgendwie es auch mit Privatisierung wie bei den Krankenhäusern oder sowas.
Ja,
ne?
Da gehe ich ja vollkommen drauf steil. Also dieser Vergleich, der hinkt okay. Halt auch komplett durch die Bank weg. Rettungsdienst wird in Deutschland, das ist im Gesetz so verankert, immer Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde sein. Und der Vergleich, den man machen könnte, wäre, dass man sagt, man hat eine Uniklinik. Uniklinik ist ja immer Land, also öffentlicher Dienst. Also auch durch die öffentliche Hand ist eine Uniklinik. Und die Uniklinik geht jetzt hin und sagt, wir brauchen einen Sicherheitsdienst. Und weil wir öffentliche Hand sind, schreiben wir die Leistung Sicherheitsdienst aus. Und dann gewinnt eine private Sicherheitsfirma. Das wäre ein zulässiger Vergleich.
Das ist ein guter Vergleich.
Trotzdem
ja.
Ist das ganze Krankenhaus immer noch in öffentlicher Hand. Und genauso ist es im Rettungsdienst. Der ganze Rettungsdienst ist in der öffentlichen Hand. Das ist kein privates Krankenhaus, wo man jetzt sagen könnte, es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Johanniter machen jetzt Rettungsdienst Rostock.
Ja.
Und jetzt können die Johanniter sich überlegen, stellen wir da ein RTW hin? Nee, das kostet viel zu viel. Wenn da einer einen Herzinfarkt dann ist er selber schuld. Das wären ja so Privatisierungsargumente, dass man sagt, man will sowas nicht.
Ja.
Das soll schön öffentliche Hand sein. Und das haben wir ja auch nicht. Es ist so, die öffentliche Hand sagt, da brauchen wir eine Rettungswache, da brauchen wir eine Rettungswache mit so und so viel RTWs und dann schreiben die diese Leistung aus und dann können sich private Hilfsorganisationen oder auch die Berufsfeuerwehr, die bewirbt sich nicht, aber die könnte es selber machen, können sich drauf bewerben und dann gewinnt halt nun mal der das beste Angebot abgibt. Übrigens meistens in Deutschland zum Thema Privatisierung ist doof, gewinnen nicht Private, sondern die das günstigste Angebot abgeben. Das bedeutet, was möchte ich? Möchte ich keine Privatisierung, dann bekomme ich aber in den meisten Fällen eigentlich das Billigste. Will ich das? Ja, irgendwie auch nicht. Also man merkt, das Thema ist viel zu komplex, als statt dass man einfach rausplärrt, dieses wollen wir nicht, weil haben wir ja schon bei den Krankenhäusern gesehen. Und das ist so ein Thema, da so schließt sich jetzt der Kreis, da kommen wir, glaube ich, auch dann zu dir. Was mir so auf den Keks geht, einfach mal selbst reflektieren. Wenn ich dann auch so einen Kommentar lese, also bei uns in Hamburg sagt man kein Falk am liebsten. Wo ich mir denke, okay, weil man das jetzt in Hamburg sagt, sagt man das auch auf der ganzen Welt. Ja. Ja? Und man sagt nicht auch über das DRK irgendwo vielleicht, DRK ist doof. Oder über die Johanniter sagt man vielleicht nicht irgendwo, Johanniter sind doof. Mhm. Also das kannst du ja nicht vergleichen. Du kannst ja einfach sagen, nur weil du eine gute Erfahrung gemacht hast, ist die ganze Welt gut. Und nur weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, ist die ganze Welt schlecht. Und davon muss man sich einfach mal lösen. Und am Ende des Tages, jetzt beende ich auch meinen Monolog, mir ist es völlig egal, ob jemand für die Johanniter fährt, fürs DRK fährt, für einen privaten Leistungserbringer fährt oder sonst irgendwas. Solange der Mitarbeiter da glücklich ist, das wird sich auch mittelbar auf den Patienten dann auswirken, soll er das doch alles machen. Ja, ich gehe ja da nicht zu den Leuten und sage, aha, du fährst also für die Johanniter, habe ich ja nur Schlechtes gehört. Warum? Was will ich dem dann auch direkt ein scheiß Gefühl geben? Warum würde ich sowas tun? Nein, wenn der jemand da glücklich ist, das ist dann immer meine Frage, und so, bist du zufrieden? Ja, ja, ich bin zufrieden. Dann sage ich, ja, top. Dann gibt es ja gar keinen Grund irgendwie zu sagen, nee, muss aber scheiße sein.
Genau, es ist auch immer sehr subjektiv, was die Leute hören. Sie hören es ja immer von ein bis zwei Personen. Hey, ich war in diesem Betrieb, da habe ich mich nicht wohlgefühlt, da war das und das und das doof. Da gab es bestimmt auch einige Belange und eigene Meinungen. Und die werden dann immer rückreflektiert. Und dann heißt es dann, also bei Falk, Gard, wie auch immer sie alle heißen, Millig und Schießmethode, ist alles schlecht. Ne? Und das hört man immer wieder. Und gerade wenn man in einem Rettungsdienst ist, in dem Ausschreibungen stattfinden, ne, und man jetzt hört, so wer sich da so beworben hat, dann gehen die Augen immer gleich auf, so was? Ne? Auch gerade bei den Privaten, die sich jetzt dann vielleicht auch mit beworben haben. Und dann geht es gleich wieder Feuer drauf, ne? Die können das nicht. Die können das nicht, um Gottes Willen. Und wenn die da jetzt hinkommen, dann gibt es wirklich Stress. Und dann habe ich auch gesagt, also ich war bei dem und dem und dem, habe mir das angehört, kenne auch einige Mitarbeiter, habe jetzt nicht viel Schlechtes gehört. Oh, bei dem einen habe ich was gehört, aber da müsst ihr wirklich alle selbst ein bisschen rangehen und versuchen mal mehr Einblicke zu bekommen als immer nur ein Mitarbeiter, der vielleicht bei euch jetzt auf der Wache ist und sagt, oh ja, also ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Du, vielleicht gefielen einfach die Kollegen nicht, vielleicht mochte das Rettungsmittel auch einfach nicht oder eine Ausstattung oder vielleicht hat ihm die Sekretärin nicht gefallen und die war immer so meckerig, aber der Betrieb an sich lief vielleicht auch ganz gut. Ne? Und du hast entschieden halt jetzt einfach, du bist nicht, also mit den Johannitern hast du es versucht, du bist aufgewachsen dort, und irgendwann hat es dir aber auch gereicht und wir beide haben sehr, sehr viel ertragen müssen, auch bei den Hilfsorganisationen, und du hast irgendwann die Reißleine gezogen, du hast irgendwann gesagt, das ist mein Strich und der darf nicht übertreten werden, ist übertreten worden, du bist gegangen, fertig.
Und das muss man halt sagen, ich bin gegangen, weil ich gesagt habe, also zu Falk gegangen, weil ich für mich gesagt habe, für mich gab es immer nur die Johanniter. Ich bin nicht jemand, der alle Hilfsorganisationen einmal besucht. Heute bin ich ASB, morgen bin ich Johanniter, übermorgen bin ich Malteser und überübermorgen bin ich dann Rotes Kreuz. Nein, ich habe gesagt, ich bin Johanniter durch und durch. Das wird auch immer so bleiben. Und deshalb gibt es für mich nur eine Konsequenz. Ich werde nicht zu anderen HIOC gehen, sondern ich werde zu einem privaten Leistungserbringer gehen, um quasi nicht dann so den HIOCs Konkurrenz zu machen, in Anführungsstrichen. Also so, wenn ich sage, entweder wenn HIOC, dann Johanniter, wenn privat, dann Falk, Punkt. Und da ist zum Beispiel dann so ein Punkt, hast du gerade angesprochen, Thema Ausschreibung. Auch da muss man ja wieder ganz abstrahiert betrachten. Im Osten hat Falk einen super Ruf. Warum? Das sind hauptsächlich zum Beispiel Betriebsübergänge, die da stattfinden. Und wenn jetzt, angenommen, Falk gewinnt jetzt die Rettungswache 15 und die Johanniter verlieren jedes Los, dann fragst du dich ja, wie geht's jetzt für mich weiter? Und deine Kollegen auch. Und dann würde Falk hingehen wahrscheinlich und sagen, hier habt ihr einen Arbeitsvertrag, gleiche Kondition. Ihr könnt einfach am 1.1. ganz genau weitermachen. Ihr müsst euch nur ein anderes T-Shirt anziehen. Jetzt würdet ihr sagen, okay, machen wir. Wenn angenommen, ihr würdet alle sagen, okay, machen wir. Ist jetzt Falk doof? Weil eigentlich sind es die gleichen Leute, die vorher ein Johanniter-Logo hatten. So, das ist dann halt, deshalb meinte ich mir, man muss sich die Dinge ganz genau anschauen. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, ja, die Falken sind doof. Ja, komisch, die waren nur vor einem Jahr noch Johanniter. Und deshalb meine ich immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es gibt sicherlich Rettungsdienstbereiche, wo es keine Betriebsübergänge gibt, weil, keine Ahnung, da kommt ein ganz neuer RTW hinzu. Da gibt es auch kein Personal für und dann kommt zum Beispiel ein Leistungserbringer und sagt, wir besetzen den. Dann müssen die ihr Personal mitbringen. Dann wird es natürlich erstmal schwierig, das zu stemmen. Dann wird es chaotisch, die ersten, aber das findet sich halt irgendwann. Das wirst du aber immer haben. Und es gibt auch genug Beispiele von Hilfsorganisationen, die gesagt haben, ja, wir können, konnten dann nachher nicht. Ich kann nur sagen, ich kann nur für mich in Köln sprechen, da ist Falk der zuverlässigste Leistungserbringer. keine stillstehenden RTWs als aller einzige. Und darauf sind wir alle stolz. Und ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich war letztens auf der Dienstbesprechung, das habe ich auch in meinem Leben noch nicht erlebt, wo einfach fast jemand geweint hat, weil er sagt, er findet das so schön hier alles. Und es ging nur darum, dass ein neues Dienstplanmodell vorgestellt wurde. Und wie sagte er, da hat er recht, Rettungsdienstler haben eine diagnostizierte Anpassungsstörung. Ist einfach so. Veränderung geht gar nicht im Rettungsdienstplanmodell.
Da muss ich nachher mit dir nach dem Podcast nochmal drüber reden. Ich soll dich noch für was überzeugen, aber mal gucken,
ob wir Veränderung, das hinbekommen. Veränderung wird immer schlecht geredet.
Ja.
Und dann kam auch jetzt, es soll ein neues Dienstplanmodell kommen und das war dann direkt, ich bin so glücklich, ich habe einfach nur Angst, dass das dann alles anders wird und ich dann nicht mehr glücklich bin. Und dann dachte ich mir, okay, krass, also wenn hier die Leute jetzt schon also so glücklich sind, dass sie sogar fast in Tränen ausbrechen, nur wegen so einer Sache, da muss ja schon einiges in die richtige Richtung laufen. Ich weiß aber auch, dass das nicht überall so ist. Insofern kann ich halt nur für meinen Bereich sprechen. Und diese Selbstreflexion, die fehlt mir manchmal.
Für mich ist es ja auch immer schwierig. Ich bin ehrenamtlich im DRK, hauptamtlich bei den Johannitern, auch ehrenamtlich bei den Johannitern. Das war am Anfang auch sehr schwierig für einige obenrum, die dann auch sagten, wie kriegt man das vereinbart. Na, da gibt es auch immer die Witzchen, die man macht. Heute auf dem Blaulichttag war ich ja als in Retterview-Klamotten unterwegs, habe dafür ja auch vieles aufgenommen und mich wirklich mit allen versucht zu unterhalten und dabei war es ihm komplett egal und ich fand es schön, unter diesem neutralen Deckmantel mit allen reden zu können, ohne dass irgendwie so, oh, das sind die, ja, der hat jetzt Johannita-Klamotten oder der hat jetzt ein DRK-T-Shirt an, sondern einfach nur Retterview.
Was steht der Johannita denn da hinten?
Ja, genau, DRK. Richtig, ne? Und was merkt man? Die machen alle das Gleiche im Ehrenamt, ne? Der eine macht's ein bisschen so, die haben so ihre eigenen Feinheiten, ne? Die Malteser hat eine Drohnenstaffel dabei, hat ein paar, Motorräder mit drin. Das DRK ist eben mit der Wasserrettung da, mit einem Cut-Schutz, mit einem coolen Aufbau für einen Gerätewagen mit dabei. Und keine Ahnung, da gab es noch viel, viele andere HIOGs. Ne, die Johanniter hatten dann hier eine Gulaschkanone mit drin. Also wusste ich gar nicht übrigens, dass wir sowas hier in Mecklenburg-Vorpommern haben im Cut-Schutz. Fand ich cool. Also ich hab auch mal mehr Einheiten gesehen. Und letzten Endes hat sich das nachher alles mit gemischt. Die sind ja auch mal ein bisschen hinterhergelaufen. Und dann hast du irgendwann plötzlich alle HIOGs so zusammengemengt gesehen und alle haben sich irgendwie supermenschlich verstanden und gemerkt, hey cool, das haben wir auch. Das ist ja interessant, aber die kommen sich sonst nie so richtig oder laufen sich nie so richtig über den Weg. Und das finde ich schade. Gerade auf so einer Messe hat man es aber mal geschafft, hier wirklich alle zusammenzubekommen, ohne dass da Lager aufgebaut wurden. Selbst die Feuerwehren, die ja teilweise auch untereinander so ein bisschen sticheln, warum kriegen die immer mehr Einsätze als wir? Und das Fahrzeug, die standen auch nebeneinander, haben da gegenseitig mit Schere, Spreizer irgendwelche coolen Sachen gemacht und gemerkt, Mensch, ihr habt ja tatsächlich auch das gleiche Fahrzeug, wie wir bekommen von der Hansestadt. Schön, also tolle Sache.
Ja, und das darf man übrigens auch nicht unterschätzen. Die freiwilligen Feuerwehren, insbesondere in Großstädten, was die sich gegeneinander eigentlich immer am Ausspielen und am Beschweren sind. Also was ich da auch erlebt habe während meinem Praxissemester, wo dann ein Löschzugführer nach dem anderen während der Weihnachtszeit kam und dem Oberverantwortlichen bei der BF für die Freiwilligen Feuerwehren, der darüber entscheidet quasi, mit dem du dich gutstellen musst, einen Präsentkorb nach dem anderen dahingestellt haben. wo es um Einsatzgebiete geht und wieso fahren die mehr, wieso kriegen die ein neues LF, wieso werden die denn alarmiert und wir nicht, nur um solche Themen, also wenn man glaubt, alle ziehen da an einem Strang im Einsatz mit Sicherheit, aber dieses Ganze dahin und davor und drumherum, das ist wirklich eine einzige Katastrophe und wenn man sich da auch nicht einig ist und gar nicht geschlossen auftritt, muss man sich sowieso fragen, okay, wie will man dann das System eigentlich verändern, was man aber natürlich sagen muss, ist, dass man natürlich irgendwie mal so vielleicht das Vorurteil hat und sagt, ja, da und da, da fahren nur Idioten oder die sind immer inkompetent. Und da sage ich, okay, ist das jetzt ein Problem des Arbeitgebers? Also soll er die alle rauswerfen? Dann kann er gar nichts mehr machen. Oder ist das einfach, sind das andere Probleme? Wie kann es denn sein, dass überhaupt dann jemand in den Rettungsdienst kommt? So, sind da vielleicht andere Stellschrauben, die gedreht werden müssten? Und wo würde der denn fahren, wenn es jetzt zum Beispiel keinen Privaten gäbe? Deshalb immer Vorsicht, 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 immer viel relativieren und wenig pauschalisieren. Da bin ich ja ein Fan von, weil wir haben das ja jetzt gemerkt, wenn man sich da ein bisschen unterwegs mit Leuten redet, Rettungsdienst ist so heterogen, man selber denkt, man hat irgendwie jetzt die Welt verstanden und dann kommt man dahin, dann erzählt dir einer, warum das aus 10.000 Gründen nicht funktioniert. Du merkst, okay, der hat recht. Dann ruderst du schon wieder zurück und sagst, okay, kann man jetzt aber auch nur auf den und den und den Case übertragen, was ich da mir überlegt habe.
Und manchmal kann man vielleicht auch Mehrwerte draus schließen. Also Mehrwert bekommen, indem man vielleicht mal einen Privaten von außerhalb, ne, sprich andere HIOCs einfach, HIOCs nicht, Organisationen oder Firmen mit reinnimmt, da vielleicht auch aus anderen Städten profitiert. Ne? Wir haben bei uns, das kann man ja so deutlich aussprechen, weil es ja offiziell ist, derjenige, der das Ganze angeschoben hat mit diesen neuen RTWs, mit den Standards, mit den SAAs und so weiter, ne, da zumindest groß beigetragen hat, der war früher halt in Schleswig-Holstein bei der RKISH, ne, und hat das alles so mitgenommen. Seine Erfahrungen und so weiter. Na klar, wurde er am Anfang erstmal belächelt. Und es, ich glaube, es ist immer schwierig gewesen, da in so ein System reinzukommen, was routiniert war, in Anführungsstrichen. Und da zu sagen, Freunde, also ihr seid wirklich so und so weit leider hinterher. Wir müssen jetzt was ändern. Ne? Denn die Welt, die rauscht an euch vorbei. Und er hat es tatsächlich, er blieb standhaft und hat es geschafft. Ne? Jetzt stehen hier plötzlich innerhalb von einem Jahr 3 neue RTWs nach neuestem Standard mit Hydraulik. Und also das alles und noch vieles andere, was ihr noch, was ich noch nicht so erzählen darf, aber was danach kommt, das ist wirklich spannend, dass man da jetzt auf die Dings, auf diese Idee kommt, das auch in Rostock endlich mal einzuführen oder zu machen, weil wir beide haben das ja über Retterview schon in vielen, vielen anderen Kreisen gesehen und deswegen bin ich da happy. Sollte man also auch mal nutzen und vielleicht auch mal offen auf Leute, die sich bewerben. Sprich auch private Sektoren, einfach mal darauf zugehen. Wie machen die das? Vielleicht kann die eine oder andere HIOC daraus auch lernen. Denn in so einer Firma Mitarbeiterkultur aufzubauen und das zu halten und Zufriedenheit aufzubauen, das schafft nicht jeder.
Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter bemängelt, wenn man sich mal so Rettungsdienst-Symposien anschaut. Wer redet denn da eigentlich? Das ist dann immer irgendein Abteilungsleiter von irgendeiner GmbH, also kommunalisierten GmbH, irgendein Bereichsleiter von den Hilfsorganisationen und so die Privaten, die werden ja konsequent ausgelassen und ich fände das sehr bereichernd, wenn man mal sagen würde, hört doch mal auf, macht doch einfach mal die Augen zu und am besten würde man sich auch gar nicht vorstellen, um direkt mal Vorurteile quasi gar nicht zuzulassen, wieso hört man nicht mal auf irgendwie auf, wie groß ist der Rettungsdienstbereich, ist das privat, nicht privat, so und so und so und so zu gucken und schaut sich einfach nur mal an, was machen die, was wir vielleicht anders machen. Und dann könnte man zum Beispiel ein Symposium machen und dann den ärztlichen Leiter aus dem Main-Kinzig-Kreis mal sprechen lassen, wie kann es eigentlich sein, dass die sich vor Digitalisierung gar nicht mehr retten können und andere können das irgendwie nicht. So komischerweise sehe ich dann so jemanden nie sprechen, auf irgendwelchen Symposien. Warum? Weil es wahrscheinlich nicht der ärztliche Leiter von Rettungsdienst Hamburg ist, mit keine Ahnung wie viel Millionen Einwohnern oder im Ministerium für irgendwas zuständig ist, sondern weil es nur der kleine Main-Kinzig-Kreis ist. Finde ich aber ehrlicherweise schade. Habe ich auch schon öfter angebracht, weil man muss doch einfach nur schauen, wo funktioniert es denn richtig gut? Zum Beispiel dann in Köln. Wie schafft es denn ein Privater, der zuverlässigste Leistungserbringer zu sein? Erzählt uns doch mal, wie ihr das macht. Dann können wir das ja vielleicht auch so machen. Aber dazu müsste man ja nicht nur über seinen Schatten springen. Man müsste halt auch irgendwie sagen, okay, also sich was sagen lassen auf jeden Fall. Und man müsste halt akzeptieren, dass es halt andere gibt, die auch gute Ideen haben. Ich habe zum Beispiel mit einem von den Jonitern gesprochen, habe ihm so ein paar Dinge erzählt, die bei uns so laufen. Da war er ganz beeindruckt, teilweise auch sprachlos. Und da meinte er so, ja, ach Luis, aber du kennst ja unsere Organisationsstruktur, das kriegst du ja bei uns gar nicht so dumm gesetzt mit so vielen Landesverbänden und so und so und so und so. Und
du bekommst einiges hin. Es ist einfach nur, wie du es eben mit in deinen Mikrokosmos mit reinnimmst. Und vor allen Dingen auch, aus deinem Mikrokosmos einfach mal rausgehst und dich da hinsetzt mit anderen und einfach oder einfach mal zu Besuch gehst. Ne? Also ich biete es jetzt auch schon immer an. Mensch, wir haben die Kontakte, wollt ihr nicht mal den einladen aus dem Main-Kinzig-Kreis, den Chefarzt aus Wien oder sonst irgendwas? Vielleicht kommt er ja mal hoch, ne? Oder die Tanja zum Beispiel als Rechtsanwältin da für das Ganze, die ja auch überall unterwegs ist. Oder der Herr Trautmann, ne? Der in Leitstellen auch viel unterwegs ist, da auch viel Erfahrung hat. Das sind alles Leute, hey, die bieten sich mittlerweile auf Social Media schon richtig an, dass man die anschreibt und sagt, wollt ihr nicht mal auch zu uns kommen, darüber mal erzählen. Ich glaube, das würde auch wieder Publikum anziehen. Wir machen ja viel Hybrid zurzeit und deswegen haben wir eher Präsenzpublikum online als vor Ort. Und das macht bestimmt dann auch mal wieder mehr Spaß, da mal reinzugucken. Vielleicht haben sie auch einfach Angst, dass man sagt, ah ja, warum läuft das bei denen? Warum machen wir das in Rostock jetzt hier nicht so? Oder in Hamburg oder in Kiel? Ne? Ich hoffe nicht, dass sie davor Angst haben. Sie sollten sich wirklich nicht scheuen, solche Leute wirklich zu sich zu holen. Oder einfach mal hinzufahren. Ist wirklich spannend.
Also ich kann nur sagen, es gibt auf jeden Fall sehr interessante Konzepte, an die kann man gar nicht selber so wirklich denken. Und viele interessante Stellschrauben. Und trotzdem, umgekehrterweise, könnte man natürlich auch darüber mal sprechen, okay, warum haben wir eigentlich da und da einen schlechten Ruf? Erzähl uns doch mal, warum gehst du jetzt zu irgendwem hin und sagst, finde ich aber doof bei uns? Erzähl das doch mal. Mach doch mal einen Vortrag dazu und sag doch mal, warum du besser bist an deinem Standort als die Privaten.
Ja.
So, und das ist ja, was einen konstruktiven Austausch ermöglicht und was uns doch perspektivisch viel weiterbringt als dieses ewige Augenausgesteche. Und es geht mir wirklich, wirklich zunehmend auf den Keks.
Ja, manche fühlen sich da immer sehr angegriffen. Und das ist auch wieder diese typische Review-Politik, dass einige das einfach nur mal als Angriff sehen, wie im Rettungsdienst auch, wenn die ärztliche Leitung plötzlich ein Protokoll rausholt und sagt, Freunde, lasst uns mal kurz in diesen Fall reingucken. Und alle kriegen schon Schweißperlen drauf, weil sie hoffen, dass nicht ihr Einsatz da reinkommt, anstatt einfach das als Reflexion zu sehen und sich selbst weiterzuentwickeln. Also diese Weiterentwicklung sollte man auch für sich selbst fördern und sich selbst auch einfach mal Fehler oder Verbesserungen eingestehen. Darauf kommt es eben an. Finde ich immer gut. Schön, dass du den Post dazu gemacht hast und vielleicht kommt der eine oder andere da auch drauf, hier was zu verändern.
Ich habe jetzt bald eine Telefonkonferenz mit alten Bekannten. Ich bin mal gespannt, wohin das geht. Mhm. Aber auch das ist dann ein Ergebnis dessen, dass ich nicht sage, ich habe jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, ich bin jetzt pisst. Ja. Auf die ganzen Jolita in ganz Deutschland und ich will nie wieder was mit denen zu tun haben. So, weil dafür sage ich, bin ich halt dann persönlich zu selbst reflektiert. Und ich finde schon, oder ich würde gerne meinen Followern das auch abverlangen, dass sie das auch sind und nicht einfach immer alles so dieses Rettungsdienstgeplärre, diese morgendlichen, dieses unqualifizierte Rausposaunen von irgendwelchen Theorien und Halbfakten. Ich kann es einfach nicht mehr. Deshalb habe ich auch den Notsans gesagt, so arbeitet man wissenschaftlich und wenn euch irgendeiner irgendwas erzählt, was ihr zumindest mal nicht so ganz nachvollziehen könnt, schaut doch mal, was sagt die Studienlage dazu? Lässt sich das belegen oder lässt sich das nicht belegen? Und das war letztlich das, was mich dann auch immer so aufgeregt hat, dass ich dann heute nochmal 6 Stories zu dem ganzen Thema gemacht habe.
Hast du gesehen? Das war so, okay.
Ja, weil ich habe mich dann gefragt, woher kommt das psychologisch? Wenn man mal so mit Rettungsdienstlern redet oder auch Feuerwehrleuten, die haben immer das Beste. Das beste Auto, das beste Leben, den besten Kredit mit dem besten Haus in der besten Lage. Find mal einen, der sagt, nee, ich habe nichts Gutes. Die haben alle immer das Beste. Die haben das Leben alle durchgedribbelt und für sich das Perfekte gefunden. Und wenn auch nur ein kleines Zeichen darauf hindeuten könnte, dass vielleicht doch woanders oder irgendwas anderes besser sein könnte, dann wird das, und so nehme ich das wahr, einfach nur so schlecht geredet, dass man sich selbst wieder gut fühlt.
Da müsst du mal eine Psychologe fragen, woran das zusammenhängt, aber das erlebt man manchmal auch bei sich selbst, oder? Manchmal möchte man ja auch einfach was.
Peter Neudeck bietet sich ja immer wieder an. Ja, ich werde ihm einfach mal dieses Mikro geben. Demnächst können wir ihn dann mal fragen.
Ja, wir haben hier mal unseren Psychologen gefragt. Herrlich, auf jeden Fall. Sollten wir mal fragen. So, jetzt drücke ich hier auf den Knopf für das Outro. Ja. Ich bin gespannt. Nächste Woche wird echt heavy. Auf der Florian bin ich übrigens jetzt, um das mal ganz eindeutig zu sagen, Freitag und Samstag. Du bist nicht dabei, damit wir das gleich mal
festhalten. Ich bin nicht dabei.
Ich werde immer wieder gefragt. Und ich muss sagen, nein, tut mir leid, der Luis ist nicht dabei. Ich muss da alleine durch. Mich findet ihr tatsächlich, wir hatten sie gerade im Gespräch am Stand der Johanniter. Sie haben mich eingeladen. Wir sind sehr gut befreundet mit diesem Verband. Und dementsprechend habe ich gesagt, hey Freunde, ich komme morgen und unterstütze euch sehr gerne. Da können wir quatschen, da können wir Spiel und Späßchen machen. Und das wird auf jeden Fall cool. Es soll wohl auch mehr Rettungsdienst auf der Florian mal sein als die letzten Jahre. Deswegen schauen wir mal rein. Du wirst es dann ja in der Story sehen. Ich werde dir da ein bisschen was berichten und erzählen.
Also ich frage mich, ob auf der Florian mehr Messebotschafter rumlaufen als Gäste. Aber ich bin gespannt.
Nein, das ist jetzt auch böse. Da ist schon einiges los. In Nürnberg, warst du schon mal in Nürnberg?
Ja.
Okay, na, also ich bin mal gespannt, ob wir noch Zeit haben, uns ein bisschen Nürnberg anzugucken. Dann werde ich wohl mit dir nochmal nach Köln cruisen, dass wir noch so ein, zwei Sachen mal zu der Show dann besprechen.
Am Mittwoch?
Ja, mal gucken. Ansonsten Tickets und so weiter für die Tour findet ihr in jeder Sendung unten noch drinne. Da könnt ihr auf jeden Fall noch reinplanen. Aber wie gesagt, Nürnberg geht nicht mehr. Ansonsten sehen wir uns ja auf der Florian dann oder eben auf der Show.
Oder eben auf der nächsten Show, genau. November.
Eine Sache haben wir noch, wenn ihr Fragen stellen wollt zu Podcast-Folgen und so weiter. Wir haben festgestellt, auf Instagram ist das wirklich schwierig, eure Fragen zu markieren. Wir müssten sie immer aktiv rausholen und dann versucht es doch einfach über E-Mail reinzuschreiben, formlos an info@retterview.de. Dann haben wir es beide. Schreibt sie doch einfach dahin. Und ja, das war es eigentlich auch. Ich würde diesen Kanal jetzt auch am liebsten nutzen, weil da findet man eure Fragen eigentlich immer richtig gut, anstatt über Instagram.
Alright.
So.
Das war's für heute.
Folge 115 haben wir doch eine Stunde zusammenbekommen, obwohl wir eigentlich nur so kleine Stichpunkte gemacht haben.
Und dann wissen wir schon, wo wir nächste Woche sprechen können. Da müssen wir uns ja gar nicht drauf vorbereiten. Wie komme ich eigentlich in den Rettungsdienst?
Wie komme ich in den Rettungsdienst? Finde ich super. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.